HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen. Die Europawahl steht vor der Tür. Anlass auch für die hessische Landesregierung, kräftig für Europa zu trommeln. Für Europa trommeln, so jedenfalls könnte man die Veranstaltung werten, die in Wiesbaden stattgefunden hat. Da ging es nämlich darum, wie viel Geld von der EU in Richtung Hessen fließt. Unsere landespolitische Korrespondentin Heidi Radwilas war dabei.
In den Jahren 2014 bis 2020 fließen zum einen 732 Millionen Euro im Rahmen bestimmter Fonds von der Europäischen Union Richtung Hessen. Mit denen werden ausgewählte Projekte in Hessen gefördert. Einer dieser Fonds, der Europäische Sozialfonds, mit 172 Millionen Euro. Förderungen über diesen Fonds verantwortet das hessische Sozialministerium. Zum Beispiel Projekte, die helfen sollen, Geflüchtete und schwer Vermittelbare in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Sozialminister Kai Klose meint:
Die europäischen Fonds tragen auch in Hessen ganz direkt zum Zusammenhalt der Gesellschaft bei. Und der ist uns als Landesregierung ja besonders wichtig.
Das sieht auch Umweltministerin Priska Hinzu. Sie verantwortet den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums mit 319 Millionen Euro und fördert damit zum Beispiel ein Hühnermobil in Polheim, das die Hühner regelmäßig zu frischen Wiesen kutschiert. Priska Hinz meint,
dass Europa nicht nur abstrakt ist, sondern sehr konkret. Und Europa von Bürgerinnen und Bürgern konkret erfahrbar wird, auch durch Förderung, die wir betreiben aufgrund europäischer Programme.
Der dritte Fonds im Bunde, der 241 Millionen Euro schwere Fonds für die regionale Entwicklung. Den betreut das hessische Wirtschaftsministerium. Viele hundert kleine Projekte in Hessen werden über diese drei Fonds unterstützt. Europaministerin Puttrich erklärt, wie sichergestellt werden soll, dass sinnvolle Projekte ausgewählt werden. Nämlich dadurch,
dass hier in Hessen entschieden wird, welche Projekte gut und sinnvoll sind. Und gerade die Erfordernis der Kofinanzierung gewährleistet auch, dass man keine unsinnigen Dinge kofinanziert, sondern nur sinnvolle Dinge.
Heißt, Geld von der EU gibt's nur, wenn Bund und Land ebenfalls Geld zuschießen. Heißt aber auch, dass die EU-Mittel unter dem Strich weitere Fördergelder von Bund und Land in die hessischen Regionen bringen. Neben diesem Fördergeld fließen zusätzliche 1,3 Milliarden Euro von der EU nach Hessen. Das Geld geht allerdings direkt in die Agrarförderung, also im Wesentlichen direkt zu den Landwirten. Von der Europaministerin heißt es, unter dem Strich seien es in den Jahren 2014 bis 2020 also über 2 Milliarden Euro, die Hessen von der EU erhalte. Und das sei nicht alles, betont Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. Man dürfe nicht aufs Spiel setzen, was man an Freizügigkeit von Arbeitskräften und Produkten in der EU erreicht habe, meint Al-Wazir. Denn
wenn Sie sich mal anschauen, dass in Hessen 57% aller aus Hessen exportierten Güter ins EU-Ausland gehen, dann wird schon völlig klar, wie sehr wir auch davon leben, im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir genau diese Freizügigkeit und diese Freiheit haben.
Welche Gelder aus der EU nach Hessen fließen, darüber hat Reporterin Heidi Radwilas berichtet. Wegen Mordversuchs und schwerer Brandstiftung hat das Kasseler Landgericht einen 30 Jahre alten Mann nun zu mehr als 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Im Mai 2018 hat der Mann das Haus seiner Ex-Freundin in Waldeck-Netze angezündet und dabei war es ihm offenbar gleichgültig, ob die Frau und ihre Kinder bei dem Brand sterben würden. Reporter Jens Wellhöner war bei der Urteilsverkündung dabei und wir wollten von ihm wissen, was ist denn da genau passiert in der Tatnacht?
Also die Freundin hatte sich von dem 30-Jährigen getrennt und das hat er offensichtlich nicht ertragen können. Jedenfalls hat er sich im Mai 2018 auf das Grundstück geschlichen von seiner Ex-Freundin, mitten in der Nacht, also ungefähr um 12, 1, also als alles schlief. Und dann hat er das Feuer gelegt. Er ist erst in die Scheune gegangen, die Scheune und das Haus sind eins, also Wand an Wand, hat also Stroh angezündet, wahrscheinlich mit einem Feuerzeug. Und direkt dahinter ist das Schlafzimmer seiner Ex-Freundin gewesen. Und was das Ganze noch schlimmer macht, er selber ist Feuerwehrmann.
Der Mann war also vom Fach und da hat er doch auch bestimmt gewusst, was er da tut, oder?
Das hat das Gericht auch gesagt. Sie können uns nichts erzählen, dass sie müssen es gewusst haben als Feuerwehrmann. Und sie wussten auch, dass direkt eine Wand dahinter das Schlafzimmer ihrer Ex-Freundin ist, dass die schläft und dass sie wahrscheinlich gleich verbrennen wird. Und das Schlafzimmer der Kinder, 2 und 4 Jahre alt, ist auch gleich nebenan. Das haben sie auch gewusst und das haben sie billigend in Kauf genommen, dass die auch, auf Deutsch gesagt, wirklich verbrennen.
Und wie ging der Fall dann weiter?
Die Frau konnte nicht schlafen, denn das Kind, wie es häufig so ist. Eines der Kinder hatte Durst in der Nacht, die Frau steht auf, die Mutter. Und dann anschließend ging sie wieder ins Bett, aber konnte nicht wieder einschlafen. Und das war ihr Glück. Das genau hat ihr das Leben gerettet, sagt auch das Gericht. Denn sie hörte es knistern, und zwar hinter sich. Da war ja die Wand zur Scheune und da hörte sie es hinter der Wand knistern. Und dann wurde sie hellhörig im wahrsten Sinne des Wortes. Dann schaute sie auch aus dem Fenster, sah den Lichtschein, den Feuerschein. Das Licht ging auch schon nicht mehr an. Und dann rannte sie natürlich ins Kinderzimmer, nahm ihre beiden 2- und 4-jährigen Töchter, rannte raus. Auch der Hund wurde nicht vergessen. Und das hat ihnen das Leben gerettet. Es war aber knapp und das Haus ist bis auf die Grundmauern abgebrannt. Die Feuerwehr war zwar schnell zur Stelle, aber das alte Anwesen hat gebrannt wie Zunder. Hätten alle geschlafen, wären sie wohl mitgestorben.
Wie der Verurteilte zu seiner Tat steht, auch das haben wir unseren Reporter gefragt.
Er sagte, ich war einfach wütend. Und ich wollte mich rächen. Ich wollte der Frau einen Denkzettel verpassen, so hat er das dargestellt. Außerdem hat er vor Gericht gesagt, ja, es war ein Versehen. Ich habe geraucht und da habe ich einen Zigarettenstummel in der Scheune weggeschmissen und dann wollte ich das nur ausmachen. Aber der Richter sagte, das glauben wir Ihnen nicht. Sie sind Feuerwehrmann. Sie wussten ganz genau, was sich tut. Sie wussten auch, dass das Feuer sich rasant schnell ausbreiten würde. Das können Sie uns nicht erzählen.
Wegen Mordversuchs und schwerer Brandstiftung muss ein Mann aus Waldeck nun für mehr als 10 Jahre ins Gefängnis. Informationen waren das von Jens Wellhöner. Seit Wochen gibt es im Werra-Meißner-Kreis nur noch ein Thema. Und zwar die geplante Stromtrasse Südlink. Sie soll nach aktuellem Stand durch den Kreis führen. So wollen es zumindest die Netzbetreiber Transnet und Tennet. Viele Bürger und Kommunalpolitiker sind aber dagegen. Nun wurden Gutachten vorgestellt, die untersucht haben, ob die Netzbetreiber den Weg der Trasse richtig geplant haben. Reporterin Maike Bratke mit den Details.
Rund 60 Kilometer der Erdkabeltrasse Südlink sollen durch Hessen verlaufen. Das ist der Vorschlag der Netzbetreiber Tennet und Transnet BW. Betroffen ist der Werra-Meißner-Kreis. Doch das wollen die Bürger und Kommunalpolitiker nicht hinnehmen. Sie halten es für keine gute Idee, die Stromtrasse durch einen Kreis voller Natur- und Wasserschutzgebiete zu führen, erklärt Vizelandrat Rainer Wallmann.
Und genau durch dieses Gebiet soll der Trassenkorridor jetzt verlaufen. Allein die Unterbohrung der Werra ist erforderlich 12-mal. Zahlreiche FFH-Gebiete, sonstige schwierige Stellen sollen unterbohrt werden.
Deswegen hat der Kreistag Gutachter beauftragt, die untersuchen sollen, ob die Netzbetreiber richtig geplant haben. Die Frage, wurden die Probleme bei der Verlegung richtig bewertet? Das Ergebnis der Gutachter, nein. Die Planer haben Fehler gemacht, sagt Landrat Stefan Reuß.
Dass es doch eine ganze Reihe von Punkten gibt, die nicht ausreichend untersucht worden sind. Dass es sowohl qualitativ wie auch quantitativ nach unserer Vermutung, die wir ja auch hatten, bestätigt worden ist durch die Gutachter, dass entsprechend nicht mit der notwendigen Objektivität bei beiden Trassen dann auch gearbeitet wurde.
Die andere mögliche Trasse verläuft durch Thüringen. Doch die Netzbetreiber haben die hessische Variante der Bundesnetzagentur vorgeschlagen. Nach aktuellem Stand kostet Südlink rund 10 Milliarden Euro. Das werde aber noch steigen, sagt Rainer Wallmann.
Wir haben die Aussage der Tennet in unseren Gesprächen bekommen, dass die beiden Trassenkorridore im Werra-Meißner-Kreis die teuersten Trassenkorridorsegmente in der Realisierung sein werden im gesamten Südlink-Verlauf über 700 Kilometer. Die jetzt kalkulierten Kosten werden noch viel, viel höher sein. Und vor diesem Hintergrund sehen wir eben hier erhebliche Realisierungsschwierigkeiten und fühlen uns eben in unserer Einschätzung, dass dieses Verfahren hier bei uns nicht realisierbar ist, absolut bestätigt.
Bei all der Kritik an dem Verlauf durch Hessen, die Trasse einfach nach Thüringen abschieben wollen die Gegner auch nicht. Die Energiewende sei aber auch anders umzusetzen, meint Landrat Reuß.
Dass wir aus dem Norden kommend den Strom in den Süden verteilen müssen, widerlegen sehr viele Fachleute, dass das, was dort produziert wird, überhaupt nicht ausreichen wird, um entsprechend den Süden zu versorgen. Ganz plakativ sagen ja viele, spätestens in Hannover wird schon der Strom enden. Und folglich zeigt das doch sehr deutlich, dass dezentrale Energieerzeugung dringend notwendig ist und das auch im Süden des Landes stattfinden muss.
Er verlangt, dass die Bundespolitiker die Stromtrasse nochmal überdenken. Sollte das nicht passieren, wird die Bundesnetzagentur voraussichtlich Ende des Jahres die Route für Südlink festlegen.
Informationen waren das von Reporterin Maike Bratke. Wer Tee trinken will, braucht Geduld, Wasser aufkochen und dann den Teebeutel ins heiße Wasser. Das dauert mehrere Minuten. Diese Form der Zubereitung könnte zukünftig aber etwas anders funktionieren und vor allem ohne Teebeutel. Zumindest wenn es nach einem Erfinder aus Gründau im Main-Kinzig-Kreis geht. Wie das genau funktioniert, das hat sich unser Reporter Heiko Schneider zeigen lassen.
Das Wasser kocht, ab damit in die Tasse, Teebeutel dazu und dann heißt es warten. Nicht bei Simon Schmidt. Er hält eine kleine Plastikschachtel in der Hand, in etwa so groß wie eine Streichholzschachtel. Darin sind die sogenannten Teeballs.
Ich habe also einen hier den Spender, hört man auch, es raschelt. Letztendlich füllt man seine Tasse mit heißem oder kaltem Wasser oder es muss noch nicht mal heißes, es kann auch lauwarmes Wasser sein, aus dem Wasser haben und drückt dann zweimal, dreimal, je nachdem, wie man gerne den Tee haben möchte. Ne? 1, 2, 3.
Aus dem Spender fallen kleine bräunliche Pastillen in die Tasse, die Teeballs. Simon Schmidt rührt mit einem Löffel um und nach kurzer Zeit lösen sich die Pastillen im Wasser auf und das färbt sich dunkel. Fertig ist der Tee. Simon Schmidt aus Gründau hat die Teeballs erfunden. Mit ihnen ersetzt der 35-Jährige den klassischen Teebeutel. Denn der hat ihn immer wieder genervt. Mal zieht der Tee zu lang und wird ungenießbar, mal gibt's Probleme beim Ausdrücken des Beutels.
Ganz fachmännisch, das kennt man ja, nimmt man so den Löffel und dann macht man da so den Faden drumherum und dann drückt man da und da passiert's halt auch leider mal, dass so ein Spritzer auch mal auf die Kleidung geht.
Deshalb hat sich Schmidt die teebeutellose Alternative ausgedacht. Für seine Teeballs extrahiert er mit einem aufwendigen Verfahren die Inhaltsstoffe der Teepflanze.
Und dann bleibt wirklich übrig dieser reinste Geschmack der Pflanze. Und das wird dann, ist dann ein Pulver und dieses Pulver pressen wir dann letztendlich mit unserer Presse in diese Teeballs.
Und das ist Handarbeit. In der heimischen Werkstatt steht die Presse. In einen Trichter füllt er das Pulver und dreht dann mit beiden Händen an einer großen Kurbel. Im Sekundentakt kullern dann die winzigen Pastillen, also die Teeballs, raus aus der Presse.
Ja, Gott sei Dank haben wir die Maschine in England schon bestellt, ja, die dem Leid des Handkurbels dann ein Ende bereitet. Ja, wir hoffen, dass die diese Woche dann kommt.
Denn Simon Schmidt will mit seinen Teeballs in Serie gehen. Dafür hat er eine sogenannte Kickstarter-Kampagne gestartet. Das heißt, über Vorbestellungen sammelt er Geld, um die Produktion finanzieren zu können. Die Teeballs soll es dann in 2 verschiedenen Spendergrößen geben und den Tee in 5 Geschmacksrichtungen. Apropos Geschmack. Laura Kahnt ist Ernährungswissenschaftlerin und Tee-Expertin. Sie hat die Teeballs getestet.
Der geschmackliche Eindruck ist sehr intensiv tatsächlich. Also man hat wirklich ein intensives Geschmacksspektrum. Ich glaube, das wird nicht die Alternative sein für den klassischen Teetrinker, weil man braucht einfach so dieses Zelebrieren. Ich finde es aber super wirklich praktisch für unterwegs.
Simon Schmidt will in den kommenden 40 Tagen knapp 30.000 Euro für die Produktion sammeln. Klappt das, gehen die Teeballs in Serie. Klappt das nicht, will er mit Investoren verhandeln. Immerhin, erste Fluggesellschaften haben schon Interesse bekundet.
Tee ohne Teebeutel zuzubereiten, diese Idee kommt aus Gründau im Main-Kinzig-Kreis und Reporter Heiko Schneider war das mit einem Beitrag dazu. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung Der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung finden Sie wie immer auch im Internet zum Nachhören auf hrinforadio.de.